Wir drehen jetzt einfach mal die Zeiger der Zeit zurück in das Jahr 1932, konkret auf den 17. Juli und fahren mal die Elbe hoch bis, sagen wir mal, Hamburg-Altona. Mal schnell einordnen. Wir stehen wenige Monate vor der Machtergreifung der Nazis. Altona ist eine linke Hochburg, wird auch das kleine Moskau genannt. Und dann kommt die dicke Provokation der Faschisten. Auf einmal marschieren 6000 SAler Kampflieder gröhlend durch Altona. Dabei hatte Brüning, damals Reichskanzler von der Zentrumspartei, die eigentlich im April verboten. Trotzdem marschieren die da auf. Das Ganze artet aus. Die Nazis gehen auf Menschenjagd und irgendwann am späten Nachmittag schreitet dann auch die Polizei ein. Die Quellen sagen, es waren Warnschüsse. Andere sagen, es war ein wildes Durcheinanderschießen. Die Querschläger kommen zu ihnen zurück. Die Polizei wertet das als Feuer von den Dächern und eröffnet das Gegenfeuer. Das alles unter der Obhut eines damals SPD-Polizeipräsidenten. Resultat ist, 18 Menschen sterben, davon 2 SAler. Nicht die Polizei muss dafür gerade stehen, sondern 4 unschuldige Kommunisten werden später dafür mit dem Beil hingerichtet und werden die ersten Todesopfer des NS-Regimes. Und das alles passiert im Hof des heutigen Hamburger Landgerichts. Der Altonaer Blutsonntag, der Preußenschlag, das sind die Begriffe, die heute in unsere Zeit rüberschwappen aus dieser Zeit. Das alles hat auch seinen Weg in die Literatur gefunden. Arnold Zweig hat den Roman Das Beil von Wandsbek geschrieben, wo er diese Thematik, den Altonaer Blutsonntag, aufarbeitet. Etwas aktueller ist der Krimi Blutsonntag von Robert Brack. Und jetzt, Anfang Dezember, erschien auch eine Graphic Novel, die sich in Krimiform mit dem Altonaer Blutsonntag beschäftigt. Kurzes Setting, Mecke Hering ist ein strauchelnder Privatdetektiv, der wie Nick Knatterton auf dem Motorrad im Berlin der Weimarer Republik rumknattert und oft, ich sag mal, politisch angehauchte Kriminalfälle löst. Langer Hafer in Altona ist der Titel dieses neuen Werks und ja, bei manchen werden jetzt vielleicht Assoziationen an Volker Kutscher wach, aber diese Graphic Novel kommt aus der Feder eines Zeichners aus Berlin-Prenzlauer Berg, der vor langer Zeit das Mosaik mit Leben gefüllt hat und auch Asterix und Obelix in Farbe getaucht hat und den habe ich jetzt am Telefon. Ein Hallo geht an Michael Schröter.
Ja, hallo zurück aus Berlin.
Langer Hafer in Altona ist der Titel des neuen Mecke Herings. Worum geht's?
Ja, genau, um diese Geschichte, die du gerade so schön erzählt hast. Du hast ja, weißt ja sogar mehr als ich zum Teil. Da war also meine Partnerin, Iris Schmidt, auch Arbeitspartnerin, vor 2 Jahren bei einer Comics-Messe in Hamburg. Und da hatten uns dann die Leute dort, die einfach vielleicht auch Spaß gesagt, gefragt, ob wir nicht mal Mecke Hering nach Hamburg gehen lassen. Und ich sagte, wenn er mir ein Thema bietet, warum nicht? Und dann kamen die tatsächlich mit der Geschichte und dann kam eine Stunde später auch noch ein Experte aus Hamburg, der mir das nochmal genauer erklärt hatte. Und fand ich ja erstmal super spannend. Also tatsächlich um diesen Blutsonntag. Und dann hatte ich dann angefangen zu überlegen, wie man das Ding einbaut, ohne dass man jetzt da überall mit dabei sein kann. Dann bin ich auf die Idee gekommen, die Geschichte rückwärts zu schreiben, also dass jetzt praktisch die Freundin und Geliebte von Mecke Hering, Nelly, ihn suchen geht. Da ja ein Teil davor die beiden nicht ganz grün auseinandergehen, konnte ich das jetzt machen. Er ist eigentlich auf die Reeperbahn, um dort eine Revue, eine Großstadtrevue auftreten zu lassen und hatte sich erhofft, dass dort noch eine gewisse größere Freiheit herrscht, Hafenstadt und so. Und geht dann aber verschütt mit der gesamten Revue aus Nellys Sicht und sie muss dann Monate später, geht sie auf die Suche nach ihm und das ist am Anfang auch nicht so ganz einfach und kommt dann so ziemlich mühsam, nachdem sie eigentlich auch schon ein paar Mal in den Sack hauen wollte und wieder verschwinden wollte, kommt sie nach und nach ihm auf die Spur und damit ermittelt sie dann auch gleichzeitig in Sachen Hamburger Blutsonntag. Und dadurch konnte ich mir dann ersparen, das ganze Ding jetzt zu sehr hineinzugehen. Also ich konnte dadurch mehr Beobachter sein bin am Ende ganz zufrieden damit, weil wir zwischendurch auch eine lange Pause gemacht hatten, weil ich zwischendurch nochmal eine andere Sache gemacht hatte. Und dadurch habe ich vor meinen Texten nochmal völlig neu gestanden und war dann erstaunt, wie spröde die dann zum Teil waren und musste dann nochmal ganz komplett nochmal neu rein und dann eigentlich nochmal neu rein und das Ergebnis ist, glaube ich, zu meiner Zufriedenheit ausgefallen. Bis
jetzt. Lange Hafer, was bedeutet das?
Ja, ich habe mir gedacht, dass das eigentlich niemand mehr so richtig kennt. Lange Hafer war früher der Begriff, wenn eigentlich eine Klopperei stattgefunden hat oder meistens auch, wenn ein Stärkerer einen Schwächeren verdroschen hat. Meistens die Polizei oder die Armee auf jemanden eingeschlagen hat. Das war ein Begriff, Lange Hafer. Ich habe ihn zum ersten Mal gehört in den 80er Jahren als in Berlin, Ostberlin, als zum ersten Mal auf dem Alexanderplatz so Prügeleien stattgefunden hatten nach irgendwelchen Konzerten. Meine kleine Clique und ich, wir hatten verschlafen den Tag und sind deswegen nicht hin, aber andere Freunde von uns sind in den Jugendwerkhof gewandert, die da dann Polizeimützen angezündet haben und solche Merkwürdigkeiten. Und da bin ich einen Tag später noch auf dem Alexanderplatz und habe so ein bisschen längere Haare gehabt und da meinte dann ein Polizist zu mir, na, gestern hättest du ja langen Hafer gekriegt im U-Bahn-Tunnel. Und ich habe dann wirklich überlegt, was soll das denn, langer Hafer? Das ist mir zum ersten Mal begegnet und habe es seitdem auch nicht vergessen. Und dachte mir, weil wir bei Mecke Hering oft schräge Titel haben, weil ich denke, dass schräge Titel leichter hängen bleiben. Es gab auch schon andere Titel dafür und andere Titelzeichnungen und auch schon ganz andere Geschichten für diesen Heft jetzt. Also es war eine schwere Geburt. Und langer Hafer in Altona, finde ich, klingt doch erstmal sehr mysteriös. Also da guckt man doch dann vielleicht zweimal hin.
Diese kurze Anekdote, die du gerade preisgegeben hast, in welchem Jahr ist die einzuordnen mit dem Polizisten und dem langen Hafer?
Ja, also wenn ich nehme mal an, das wird so 79 gewesen sein. Also da war das letzte Mal Konzert auf dem Alex. Danach hat dann die DDR auch mit den Jugendlichen rigoroser umgegangen. Vorher gab es hier noch Klicken ohne Ende und Sachen. Das würde kein Mensch glauben, was hier in Ostberlin alles möglich war. Und erst ab von dem Augenblick an hat dann die Partei gesagt, also so geht es jetzt nicht weiter, wir müssen die Jugendlichen ein bisschen mehr einordnen und seitdem gab es auch auf dem Alexanderplatz keine Freiluftkonzerte mehr.
Wie hast du dich da eingeordnet? Du warst ja da auch noch recht jugendlich.
Na, das Lustige war ja, dass ja eigentlich zu DDR-Zeiten die Langhaarigen, die man jetzt als Hippies bezeichnen würde, da war ja alles mit dabei. Also da waren die Rocker dabei, da waren die Rechten mit dabei, das waren alles die Langhaarigen. Und hätten wir uns als Hippies bezeichnet, aber wir haben eigentlich auch hauptsächlich versucht, uns ein bisschen zu betrinken meistens und hatten dabei unseren Spaß, aber eigentlich im Nachhinein war es doch eine ziemlich chaotische Sache, wo man im Nachhinein froh sein kann, dass man es alles so heil überstanden hat.
Wenn du jetzt auf diese Zeit der frühen 30er Jahre guckst, auf deine Recherchen zu der Zeit in Hamburg und ringsrum Schleswig-Holstein, also Altona zählte ja zu der Zeit noch zu Schleswig-Holstein, war noch nicht eingemeindet in Hamburg. Welche Parallelen siehst du ganz klar zu der heutigen Zeit in dieser Entwicklung, die da passiert um diesen Blutsonntag herum?
Na, für mich klärt sich gerade eine Frage so ein klein wenig mehr. Ich hatte immer überlegt, meine Großeltern, die ja nun Sozialisten waren, vielleicht sogar so eine Art Kommunisten, was hat sie dann bewogen, mehr oder weniger sich dann mit dem Rechtsruck in irgendeiner Form zufrieden zu geben. Anders kann es ja nicht sein. Also weil es war ja mit einem Mal mehr oder weniger Ruhe im Land. Und dann habe ich mir jetzt erklärt, dass es einfach die Angst um den kleinen Wohlstand war. Also dass die Leute geguckt haben, ach, es geht uns ja gar nicht so schlecht, wir können einen Staubsauger kaufen, wir können uns eine Kochmaschine kaufen. Und das war der Grund. Ich verstehe viel besser, was damals passiert ist und merke vor allen Dingen jetzt auch, wie so eine Art Angst, wie eine riesengroße Wolke über dem Land schwebt, vielleicht auch über der Welt und so eine in Meinungsblöcken kommt, wo man mit den einzelnen Leuten überhaupt nicht mehr diskutieren kann. Und ich merke dann auch hier, wenn ich kreativ sein muss, wenn ich mich einen Tag lang zu sehr mit den Ängsten beschäftigt habe, dann ist der Himmel dicht und da kommt keine gute Idee mehr, dass ich merke, dass man auf jeden Fall in erster Linie gucken muss, was tut einem gut, das muss man rauskriegen. Es gibt da keine eindeutigen Lösungen gerade. Und dann weiß man auch, dass die Nazis halt die ersten waren, die dem einfachen Arbeiter einen Ausweg geboten haben. Die waren halt die so ein bisschen so ähnlich wie Trump, der Hühnerdieb, der dann vor dem Zaun steht und sagt, ja, die haben uns jetzt hier zwar eingezäunt, aber ich werde darüber springen und werde dem Nachbarn die Kuh klauen und die essen wir dann gemeinsam auf. In so Zeiten ist so eine Wundertäterzeit gerade, wo jeder denkt oder wo viele denken, jetzt muss ein Wunder her, damit jetzt nicht die Mühlen mahlen und wir jetzt am Ende vielleicht arm dastehen oder schutzlos dastehen. Und da wird es dann ganz schwer, noch so den gesunden Menschenverstand anzuschalten. Und da sollte man dann auch mit seiner eigenen Meinung nicht zu sehr hausieren gehen, weil man sich auch festnageln lässt und am Ende vielleicht nur noch damit zu tun hat, den Rest seines Lebens sich um irgendwelche Meinungen zu prügeln, die am Ende eventuell völlig kontraproduktiv sind. Und in ein paar Jahren verstehen die Leute selber gar nicht mehr, was da eigentlich los war und was sie entzweit hat. Das wird ziemlich sicher sogar so sein. Und da ist das jetzt, naja, gerade nicht sehr sinnvoll, würde ich mal so sagen. Aber vielleicht gehört es auch mit dazu.
Siehst du das gerade in deinem Umfeld auch, diese Entzweiung oder diese Spaltung?
Es ist wirklich gespenstisch. Also es ist sehr, einerseits ist es die Erklärung für die Dinge, die früher passiert sind, also dass solche Dinge passieren können, dass da Leute nebeneinander stehen, die seit Jahren immer ihren Kaffee nebeneinander getrunken haben und mit einmal weißt du, dass der die Augenbrauen hochzieht, wenn du das sagst und der Nächste, der dreht sich dann weg und man merkt halt, Alter, hier kannst du gar nicht mehr mit jeder Geschichte kommen, die du jetzt auf Lager hast und ich hoffe ja mal, dass was weiß ich, in einem Jahr der Spuk wieder vorbei ist und alle dann nur noch den Kopf schütteln und denken, Mann, was haben wir uns denn da alle ausgedacht, weil irgendwie ist es auch Zeit dafür, dass jeder so ein bisschen den Stein der Weisen gefunden haben will und alle Sachen, die nicht geklappt haben in seinem Leben, kann er jetzt gerade irgendwelchen anderen Dingen in die Schuhe schieben. Also es ist ein bisschen verrückt gerade.
Wenn man so eine Graphic Novel macht und da so Protagonisten hat wie die Nelly oder den Mecke Hering bei dir, da baut man ja auch so ein Verhältnis zu denen auf. Was geben Nelly und Mecke Hering dir für heute mit auf den Weg?
Also dieser Mecke Hering ist ja auf jeden Fall ein ehemaliger Kriegsteilnehmer, der völlig desillusioniert zurückkam aus diesem Krieg und der außer an die schönen Dinge, also die schönen Dinge, an gar nichts glaubt mehr und damit eigentlich dann am Ende auch relativ unverwundbar ist. Und das würde ich jetzt auch auf jeden Fall sagen, dass man sich unbedingt die guten Dinge des Lebens, die einfachen guten Dinge, einfach nur eine heiße Badewanne, eine gute Musik, dann sollte man mal in seinen riesigen Arsenalen, die wir ja alle angesammelt haben, mal in seiner Musikkram und dann noch einen Django Reinhardt-CD vielleicht noch finden, ganz unten, oder vielleicht noch eine alte Schellackplatte vielleicht, die sich anhören und sich dann einfach mal verordnen, sich mit dem Guten zu beschäftigen, um sich dann wieder ein bisschen frei zu klopfen von der Angst, weil im Grunde genommen wussten wir doch, dass irgendwie sowas mal passieren musste. Das wussten wir doch alle eigentlich schon lange. Also müssen wir ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, was wir ein bisschen machen müssen. Und Nelly ist eigentlich auch eine schaue Frau, sehr lebenstüchtig, die Mecke dann immer hinten, dann immer am Ende noch so ein bisschen auffängt und ihn so ein bisschen gemahnt und manchmal dann auch von ihm die Nase voll hat, weil er auch ein ganz gesunder Egoist ist. Und ich muss aber auch sagen, dass Mecke Hering so ein halber Loser ist, interessanter zu zeichnen, macht mehr Spaß. Der tappt dann auch noch in jede miese Sache rein.
Wie bist du bei deinen Recherchen vorgegangen? Bist du durch Hamburg-Altona marschiert und hast die Originalschauplätze aufgesucht?
Also wir waren ja bei dieser Messe, waren wir ja 2-3 Tage da und haben uns auch umgeguckt. Ich habe festgestellt, dass Hamburg ja viel, da hat ja dieser Feuersturm, den sich die Engländer, glaube ich, ausgedacht hatten, bei ihren Bombardements, dass da so eine Art Blasebalg entsteht, der dann die Großstädte verbrennen sollte, der hat dort wie in Dresden gut funktioniert. Berlin hat nicht funktioniert, weil es noch schon ein bisschen moderner war und die Brandwende schon hatte. Da ist also nicht viel von übrig. Außerdem wurde auch eine Menge von diesen Arbeitervierteln dann schon eigentlich in den 30ern schon abgebaut und mit neuen Gebäuden versehen. Aber ich habe hier, als ich eigentlich schon, also Hamburg war erstmal sehr spröde, weil ich bin ja kein Hamburger. Bei Berlin kann ich mir improvisieren, da kann ich mir die Frechheit herausnehmen, es einfach so zu machen, wie ich will, weil ich bin Berliner Junge. Hamburg, da war die Tür erstmal eine ganze Weile zu für mich. Dann habe ich aber ein Buch gefunden, hier in unserem berühmten Bücherbaum, und da waren Fotografien des alten Hamburgs drin, von 1930. Und da waren dann Stadtansichten drin, die wahrscheinlich viele Hamburger schon gar nicht mehr kennen werden. Und da hatte ich dann so den ersten Ansatz, Zugang, Und dann habe ich eigentlich so angefangen zu sammeln, Hafenbilder, Schiffsbilder und das ist dann immer so ein bisschen wie so eine Also wenn so ein Medizinmann so Hölzchen ins Feuer schmeißt, um dann für sich eine Frage zu klären. So baue ich dann so die verschiedenen Themen auf, lege sie um mich rum und dann gucke ich mal, was passiert. Und oft passiert dann nach Tagen, dann entwickelt sich wie so eine, dann komme ich an so eine Energie, die sich dann von selber entwickelt, so als wenn ich die Geister rufe und die Geister kommen dann, wenn ich Glück habe. Also muss ich dann aber auch sehr frei sein, also und locker sein und nicht so verbissen sehen. Und dann entwickelt sich das für mich dann so ein bisschen und dann muss ich loslegen. Und das kann dann auch falsch sein. Also bei diesem Heft habe ich wirklich 3 verschiedene Varianten schon gehabt, die ich alle wieder verknautscht hatte und weggeschmissen habe. Es war also wirklich eine echt schwere Geburt, weil ich vor der Geschichte auch einfach mehr Respekt haben musste. Und jetzt denke ich, wenn ich so durchblättere, dass es durchaus eine Variante sein könnte, halbwegs glaubhaft für das alte Hamburg. Also sage ich jetzt erstmal, was die Hamburger dazu sagen, weiß ich ja noch überhaupt noch gar nicht. Da bin ich auch noch sehr neugierig. Bloß durch diese ganze Corona-Geschichte ist jetzt dort natürlich der Comics-Laden, den wir damals Ansprechpartner hatten, den gibt es im Augenblick gar nicht. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wo man die Leute ausbuddelt überhaupt, die da kompetent sind. Das ist schon echt schräg. Also dann werde ich erst erfahren, ob es wirklich funktioniert hat für die Hamburger auch, dass ich ihre Stadt aufgebaut habe.
Wir können gespannt sein. Ich wünsche dir viel Erfolg mit Mecke Hering und dem Langen Hafer in Altona. Die mittlerweile danke. 7. Ausgabe von Mecke Hering nach wie vielen Jahren jetzt?
Na, die wird jetzt für 10 Jahre. Also wir machen es jetzt für 10 Jahre. Mhm.
Und der direkteste Weg, um an die Graphic Novels von Micha Schröter zu kommen, ist, indem man einfach auf seine Webseite geht und die heißt Micha Schröter mit OE und T. Ja. michaschröter.de und dort könnt ihr direkt beim Autor das neue Heft Lange Hafer in Altona online kaufen. Ja, ich danke dir für das Gespräch, wünsche dir viel Erfolg und freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Wer weiß, wo Mecke Hering sich diesmal hin verirrt.
Du kannst dich ja mal in Dresden umgucken, vielleicht fällt dir ja was ein.
Danke für das Gespräch.
Ja. Tschüss.
Ich sprach vor der Sendung mit Michael Schröter aus Berlin-Prenzlauer Berg. Er veröffentlicht seit 10 Jahren die Graphic Novel-Krimireihe Mecke Hering und nimmt sein Publikum mit auf eine Zeitreise in die Weimarer Republik. Mecke Herings aktueller Fall, Langer Hafer in Altona, erschien am 1. Dezember.